Genau. Heute soll es um private und freie Geodaten gehen, im weitesten Sinne. Also ich will euch so einen kleinen Crashkurs geben, gibt es alles rund um Geodaten, was gibt es da für Entwicklungen, welche Tools gibt es, welche Quellen gibt es. Ich will als erstes am Beispiel von Google so ein bisschen erzählen, was so die großen Firmen machen, was aktuell ist, was schick ist. Alternativen aufzeigen, so ein bisschen die politischen Entwicklungen, die so auf Bundesebene passieren und auf EU-Ebene. Dann das Ganze im Kontext von Open Data und dann am Ende vielleicht noch so ein bisschen paar Standards erwähnen, wie man überhaupt auf die Daten zugreift. Ein paar Tools euch näher bringen an freie Software, die es rund um Geodaten gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt direkt und ich würde direkt einsteigen. Was hat mich zu dem Thema überhaupt gebracht? Also Google Maps ist halt so allgegenwärtig, ne? Also das ist hier eine Umfrage. Letztes Jahr Foskis. Foskis ist so eine Veranstaltung früher für freie GIS-Software. Und hier hat jemand von der Uni Heidelberg, da ging es um Indoor-Navigation, einfach mal rumgefragt, so ja, wie beliebt ist das, kennt das überhaupt jemand? Und OpenStreetMap würde ich behaupten, kennt ja bestimmt hier jeder. GIS-Hintergrund, hat das jemand so schon mal richtig mit OpenStreetMap-Daten gearbeitet, so ein paar Wege getaggt? Okay, gibt es ein paar. Für alle von euch, die OpenStreetMap noch nicht so kennen, ich werde da kurz drauf eingehen und erzählen, was da eigentlich so toll dran ist. Genau. Aber also für mich die Motivation, also Google Maps ist so, ne, allgegenwärtig und was geben wir da überhaupt für Daten ab, wenn wir Google Maps nutzen? Google klassisch. Wie wir es vielleicht zu Hause machen. Ja, wir öffnen unseren Browser, gucken uns so die Region an, die uns interessiert oder wollen von A nach B fahren. Was geben wir da für Daten ab? Also ist zum einen der Suchbegriff, das ist ja, der Ortsname, die Straße, vielleicht noch die Hausnummer. Das sind indirekter Raumbezug, also es ist nicht so eine Position, aber es kann quasi wieder rückgeführt werden auf eine Position, aber es ist im Prinzip auch nicht, wo ich mich befinde. Ja? Also das ist vielleicht ein Ort, der mich interessiert oder wo ich hinfahren will. Es sagt jetzt nicht genau was drüber aus, wo ich mich befinde. Die IP-Adresse liefere ich natürlich mit. Das ist auch ein indirekter Raumbezug. Also es gibt so eine Art Datenbanken, wo man die IP-Adresse auflösen kann zu einer Position. Also das geht ganz gut für Städte und teilweise auch Stadtteile kann man sich anzeigen lassen, wo kommt die IP-Adresse her, und es wird auch ganz stark genutzt. Also ihr kennt bestimmt diese lustigen Anzeigen im Internet, Werbung, wo dann gesagt wird, hier, du aus der Region, und dann, das basiert halt darauf. Ja.
Also rein IP-Adressen auf Stadtteile, das würde ich jetzt nicht so unterscheiden,
ja? Ja, also so auf Städte auf Stadtebene auf jeden Fall. Also wir können einfach mal gucken, da gibt es nette Website, die kann man dafür nehmen. utrace.de. Und dann nimmt er jetzt direkt die IP-Adresse, mit der ich hier im WLAN bin. Ist natürlich, das wird glaube ich getunnelt. Also das kann gut sein, dass wir da wo ganz anders landen. Okay. Ja, hier sagt uns dazu. Okay, also ja, das passt jetzt nicht, aber normalerweise, wenn ich mein DSL-Anschluss habe, also bei UMTS-Karten landet man auch nur, ne, Deutschland, Vodafone oder O2, aber wenn ich jetzt, also der klassische Fall, ich hab eine DSL-Leitung oder ich sitze in der Uni, da also, kann man schon relativ genau sagen, wo derjenige sich befindet. Ja, und halt die betrachteten Bereiche. Aber also insgesamt würde ich jetzt behaupten, das ist noch relativ anonym. Ja, also das ist so, klar, der Suchanbieter kann dann versuchen, mit Cookies den Nutzer zu tracken und dann rausfinden, guckt er sich den Bereich öfters an, oder aber da gibt es auch Gegenmaßnahmen und ich würde jetzt sagen, das ist noch relativ unverfänglich. Ne? Also das ist schon noch okay. Ja. So, wie ist das heutzutage, wie ist das aktuell, wenn ich jetzt nicht vorm Rechner sitze? Ja, Mr. X kommt nach Dresden und will wissen, wo die Scheune ist. Er klappt sein Telefon aus auf iOS, Android ist so das Übliche und hat dann natürlich eine Kartenapplikation drauf. Das ist üblicherweise Google Maps, was ja bis vor kurzem noch Default bei iOS. Inzwischen haben sie ja ihren eigenen Dienst, aber Google Maps ist ja inzwischen auch schon wieder portiert. Also im meisten Fall wird es Google Maps sein. Okay, was wäre ich da für Daten los? Ja, natürlich wieder den Suchbegriff und die IP-Adresse. Das ist, würde ich sagen, relativ wenig interessant. Natürlich der Suchbegriff, der wird aufgelöst. Aber jetzt kommen noch drei Informationen dazu. Und zwar ist es die GSM-Cell-ID. Also in den der GSM-Adapter oder auch der UMTS-Adapter in dem Telefon, da guckt natürlich die ganze Zeit, welche Funkstation ist so in meiner Reichweite und wo könnte ich mich einloggen. Und darüber, die ID ist im Prinzip eindeutig. Und da gibt es große Datenbanken weltweit, wo man dann gucken kann über die Signalstärke. In der Stadt ist es meistens ja auch, ist nicht nur ein Funkturm, sondern sind es ein paar mehr und dadurch kriegt man relativ gut die Position raus. Dasselbe geht mit WLAN-APs, also die BSSID. Jeder WLAN-Adapter hat eine MAC-Adresse und die ist eindeutig und WLAN-APs gibt es ja genügend hier in der Stadt und im Prinzip macht man nichts anderes als ja, durch die Stadt zu marschieren, die mitzuschneiden und im Nachhinein lässt sich das dann wie bei der GSM-Zelladresse dann auflösen, wo man ist. Und das funktioniert relativ gut. Also das würde ich so behaupten, so 100 Meter kriegt man auf jeden Fall hin. Und es wird teilweise auch schon genutzt, um so Indoor-Navigation zu ermöglichen. Und ja, also das ist bei den meisten defaultmäßig anders. Kann man auch ausstellen im Android-Telefon. Und man ist auch selber Datenlieferant quasi. Also das war 2011, hat jemand festgestellt, nachdem er sein iPhone gesynkt hat, dass er irgendwie ja, irgendwelche MAC-Adressen drin stehen und es stellte sich heraus, dass das iPhone quasi die ganze Zeit im Hintergrund diese MAC-Adressen mitschneidet und auch runterlädt, um sich zu positionieren und auch wieder hochlädt. Also wir füllen, wenn wir mit unseren Android-Telefonen und iOS-Geräten durch die Stadt laufen, ja, schön die Datenbank und nutzen das natürlich auch zur Navigation. Okay, GPS natürlich, ja, das auf 5 Meter genau muss man natürlich einschalten, aber das kriegt natürlich Google auch. Und ja, was brauche ich noch dazu? Datenverbindungen, man kann bei Google Maps sich Offline-Daten runterladen, aber es ist relativ begrenzt. Und diese Datenverbindung ist natürlich auch notwendig, um die Positionierung über die GSM-Zelle oder über die WLAN-MAC-Adresse zu machen. Okay. Ja, wo werden die Daten zum Beispiel noch so genutzt? Also es gibt so eine Traffic Map bei Google zum Beispiel. Also man hat dann so einen roten Bereich, einen grünen Bereich und kann sich quasi angucken, wie ist der Verkehr. Und das wird quasi jetzt schon genutzt, die Daten, die man da hochlädt. Genau. Ja, die Zukunft. Ja, ich meine, diese Google Glass abgebildet. Also im Prinzip ist das ja auch nur ein Telefon, was man im Gesicht trägt quasi. Also es hat ein bisschen eine andere Qualität. Also ist es quasi die Bild- und Videodaten, das ist natürlich naheliegend, dass man die direkt mit so einem Geotag versieht. Also jetzt hier für Bilder ist es so ein Exif-Tag. Ja, always on. Also wenn ich hier durch die Stadt laufe, will ich natürlich die ganze Zeit ne, wissen, wo ich bin. Ich will irgendwie den Laden direkt identifizieren, irgendwelche günstigen Preise. Also deswegen, das Handy ist in der Hosentasche, da kann man die App irgendwie noch beenden. Aber diese Google Glass ist im Prinzip die ganze Zeit und auch die ganze Zeit Positionierung. Und was jetzt auch ganz hip und neu ist, so diese Sprachsache bei den Google Glass ist das. Und dieses Motorola X, was sie jetzt vorgestellt haben, das kann man wohl auch irgendwie über einen Audiobefehl aktivieren, also dass man da nicht mehr irgendwie groß entsperren muss oder so. Ja, Social Network integriert, das ist ja auch schon heutzutage, aber ich glaube, mit diesem Google Glass ist es noch viel, viel mehr integriert, also weil man will ja die Bilder irgendwie ins Netz bekommen, man will sie seinen Freunden zeigen und da ist dann, also das Ding hat ja keine andere Schnittstelle mehr als WLAN und UMTS, also da gibt es keinen USB-Anschluss mehr und ja, auch keine SD-Karte mehr, die man groß austauschen kann. Also die Idee ist wirklich, dass es alles in die Cloud wandert. Ja, und grundsätzlich Werbung. Also im Moment ist das ja noch so ein großes Experiment wohl, aber die werden auch Geld damit verdienen wollen. Und das ist noch gar nicht lange her, hat Google verkündet, dass in der Maps-Applikation jetzt Werbung mit angezeigt wird. Wird schon teilweise, aber es soll jetzt noch, ja, noch offensiver genutzt werden, die Werbemöglichkeit. Ja, und noch eine interessante Sache, also Google Glasses hat in den AGBs die Gesichtserkennung verboten, aber natürlich nur für die App-Programmierer. Ja? Also was Google da macht, das wird die Zukunft zeigen. Also ja, im Moment machen sie es nicht, weil es zu gruselig ist, aber wer weiß, wenn das alle Welt schick findet, dann kommt das bestimmt auch. Und das ist natürlich im Geo-Kontext noch eine ganz andere Qualität. Also erstmal so die Person erkennen und dann noch rausfinden, wo sich die Personen befinden zu der Zeit. Also es ist schon relativ gruselig. Okay, jetzt noch ein paar Bildchen, was noch so alles kommen wird. Also hier ist diese Applikation, was sie oder was? Waze, okay. Das ist genau die Firma, die Google gekauft hat für eine irrsinnige Summe. Und die funktioniert im Prinzip so, man installiert die sich und navigiert dann damit, also der gibt eine Route und auf dem Weg zur Arbeit oder ja, durch die Stadt bekommt man dann da so lustige Icons angezeigt und das ist im Prinzip User-Content. Also da hat jemand gesagt, so da ist ein Blitzer oder da ist ein Stau, beziehungsweise der Stau, der wird schon automatisch mit erkannt, aber man kann dann zusätzlich noch sagen, hier ist da jemand gegen Baum gefahren oder Auto liegen geblieben und im Prinzip ist da die Idee so eine soziale Karte, wo jeder jedem quasi so Tipps gibt. So. Und das geht sogar so weit, dass dieser den Kartendienst, den sie da im Hintergrund benutzen, dass sie sogar Straßen nur auf Basis von jemand ist die Straße abgefahren. Und um ihren Datenbestand zu vergrößern, werden dann auch so eine Sachen gemacht, fahr in die Region und du kriegst dann irgendwas dafür. Also da werden dann irgendwelche Gutscheine verteilt oder irgendwelche Credits oder Badges kriegt man da. Und das Ganze fällt unter diesen Begriff Gamification. Dasselbe ist auch der zweite Screenshot, das ist Ingress, gab es auch mal im Coloradio Beitrag vom C3D2 drüber, relativ interessant. Also im Prinzip läuft man da durch die Gegend und es gibt irgendwelche Portale, die man erobern muss, zwei Parteien kämpfen gegeneinander, ist im Prinzip ein großes Spiel. Ja, wird gemunkelt, das gehört auch zu Google, wird gemunkelt, wieso sie das jetzt gemacht haben. Die Vermutung ist, es geht da auch um Daten, also weil man massiv da Daten erhebt, wenn man natürlich durch die Gegend läuft, die ganze Zeit Datenverbindungen anhat und GPS-Empfänger und ja, um das, es ist auch noch, es gibt so Theorien, wie sie das finanzieren wollen, ist jetzt wohl auch angefangen worden, dass so Portale Werbung teilweise tragen, gibt es irgendwie so ein Vodafone-Portal oder so, habe ich mal gesehen und darüber wird das wahrscheinlich in Zukunft auch finanziert werden. Genau, und das fällt auch klassisch unter dem Begriff Gamification. Also da werden irgendwelche Ranglisten, Erfahrungspunkte, kann man Belohnungen, Aufgaben und ja, Rückmeldung, Feedback. Das ist so, um den Nutzer zu behalten, dass er da weitermacht, weiter Daten liefert und die App nutzt. Genau. Was gibt es noch so schickes Neues? Das hier unten ist von Apple, das nennt sich Flyby. Also da werden Städte beflogen, Luftbildbefliegung im 45-Grad-Winkel und diese Häuser die ihr da seht, die werden automatisch generiert aus einer Punktwolke und dann werden Texturen draufgelegt und dann hat man die Stadt so in 3D. Und das wird mehr und mehr kommen und wahrscheinlich auch so für die mobilen Endgeräte, das ist so das Stichwort WebGL.
Das heißt, man kann die Ansicht auch frei ändern sozusagen?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es gibt unterschiedliche Ansätze, aber es gibt komplett 3D und es gibt diese 45 Grad. Und das macht nicht nur Apple, sondern das macht auch Nokia, also Ovi Maps nannte sich das ja vorher, inzwischen gehören sie ja auch jetzt zu Microsoft. Und Google macht das wohl auch. Genau. Ja, und dann hier ganz rechts seht ihr noch Google Maps Indoor, das ist auch groß im Kommen. Also hier sieht man nicht so gut, aber es ist hier so ein Shopping-Center. Ne? Da werden so die ganzen Läden eingezeichnet und das wird auch in Zukunft in unseren mobilen Endgeräten landen. Es gibt schon Chips, die automatisch diese ganzen Informationen, GPS, WLAN, GSM-Zelle und dann auch mit Bluetooth kann man dann noch schöne Sachen machen, also dass man Indoor dann wirklich relativ genau weiß, wo man sich befindet. Und das ist natürlich auch so werbungsmäßig ganz interessant.
Ja. Die nehmen das auch, das kommt irgendwie auf ein Uni-Projekt und die machen das ursprünglich ein bisschen, oder einer der Ursprungsgedanken war, ist Traffic Management auch dabei.
Ja.
Also es ist nicht bloß ein reines Gamification, sondern du kannst ja wirklich über Indie, also dann eben vielleicht wieder über Gamification, aber halt Verkehrsflüsse lenken oder halt einfach mal gucken, was würde passieren, wenn viele Leute auf einmal die Straße langfahren, um das zu entlasten und so.
Also und die Software scheint relativ gut zu funktionieren. Und es gibt auch Gerüchte, dass die sich da regelrecht drum gekloppt haben. Also Facebook soll wohl auch Interesse gehabt haben. Und da gibt es viele Gerüchte. Und der Preis, den sie dafür bezahlt haben, ist auch stattlich. Also da scheint schon was Ordentliches hinter zu stehen. Okay, ich habe hier noch diesen Facebook, nur mal auch kurz auf die Zeit gucken, Facebook Home. Es ist halt relativ interessant, die versuchen halt auch so ihre... Okay, Altmarkt ist auch schon Indoor, also ihr verliert euch nicht mehr, wenn ihr Google Maps benutzt. Facebook Home, Facebook will natürlich auch, ne? Dieses ganze Social Media ist halt auch ganz interessant in Beziehung so auf Facebook. Und dieses Facebook Home, das ersetzt quasi euren Homescreen und damit bekommen sie natürlich auch exklusiven Zugriff auf die ganzen Daten, die so anfallen, auch im Raumbezug jetzt. Ja, und das Ganze natürlich auch für die Geheimdienste interessant ist, das haben diverse Informationen belegt. Hier das X-Keyscore, das ist so ein Schnüffeltool, was die NSA benutzt. Und da gab es Folien von 2008 und da wird halt auch erwähnt, dass Google Maps Anfragen ganz interessant sind und so eine Google Earth Integration hatten sie auch geplant. Also das wird auch ganz aktiv genutzt von den Geheimdiensten, die Daten, die da anfallen oder was man sich so anguckt. Also genau. Ja, hier nochmal so eine kleine Übersicht, so die Service Cloud, was macht alles Google? Hab hier versucht, so was in den letzten halben Jahren, so alles, was in Medien kursiert ist, also und Google macht da wirklich viel, also ist halt auch ein wichtiger Geschäftsbereich, würde ich sagen, weil das halt in quasi jedem Zweig, den Google irgendwie voranbringt, ist irgendwo Geo und Geoposition mit dabei. Aus den letzten Tagen Google Transit, die Bahn ist ja schon eine Weile dabei und jetzt ist irgendwie der VBB, also Verkehrsverbund Brandenburg, Berlin-Brandenburg, die liefern jetzt ihre Daten und das kann man sich alles direkt angucken. Andere interessante Sache ist die Health Map. Da hat Google im Prinzip anhand von Suchbegriffen, wenn man jetzt seine Krankheitsphänomene eingegeben hat, so Kopfschmerzen, Übelkeit, haben sie Prognosen oder Hochrechnungen erstellt auf Bundeslandebene, wie schlimm die Grippewelle im Moment ist. Also da hatte man eine Deutschlandkarte, alle Bundesländer und dann war rot, da waren halt viele, die Grippe hatten und das allein anhand von den Suchanfragen. Und das wurde auch verglichen mit den offiziellen Daten und es hat relativ gut gestimmt und es ist halt wesentlich aktueller. Ja, also man kann da schon relativ viel Information rauskriegen. Okay, die Alternativen. Datensparsamkeit war so das Stichwort in der Keynote. Und wir wollen natürlich unsere eigenen Daten benutzen, wir wollen freie Daten benutzen. Und da will ich euch so ein bisschen einen Einstieg, einen Crashkurs geben. Wie sieht das in Deutschland aus? Wie sieht das in Europa aus? Und anfangen will ich mit OpenStreetMap. Das natürlich bietet sich an in dem Kontext. 2004 gegründet, 2006 hatten sie wohl den ersten großen Datenbestand. Steve Coase hat das ins Leben gerufen, das Projekt. Und zwar auch aufgrund der Tatsache, er wollte halt irgendwie Daten nutzen und die gab es einfach nicht. Also er hat in Großbritannien auch relativ restriktiv die Behörde, die das da verwaltet. Und es war im Prinzip ein Riesenerfolg. Inzwischen haben sie das auch gelockert. Also man kriegt jetzt auch Daten mittlere Auflösungen irgendwie von Behörden in Großbritannien relativ einfach. Aber damals war das halt, gab es da keine Möglichkeit. Die Datengrundlagen sind im Prinzip nur GPS-Tracks, so Leute, die wie wir, die die Straßen abgelaufen sind und die dann mit Informationen versehen haben. Dazu noch offene und freie Daten, also in den USA ist zum Beispiel der Tiger-Datensatz, das ist glaube ich Public Domain, aber auf jeden Fall kann man den dafür gut benutzen und das importieren. Und ganz groß Luftbilder, also mit Yahoo ging es los, die waren noch relativ pixelig und inzwischen darf man Bing Maps benutzen, das kann schon mit den Luftbildern von Google auf jeden Fall mithalten und Bayern zum Beispiel haben auch ihre Luftbilder freigegeben, also die darf man benutzen, um Wege abzuzeichnen, um Gebäude abzuzeichnen. Genau, und also ist inzwischen ein riesen Datenbestand zusammengekommen und die Qualität ist halt auch durch das lokale Wissen unschlagbar, also da kommen kommerzielle Betreiber kaum ran. Das Ganze gibt es unter der Open Database License, das hat sich zwischenzeitlich auch mal gewechselt. Die haben angefangen mit der Creative Commons. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil dann hätte man zum Beispiel bei einer Deutschlandkarte irgendwie jeden Namen des Editors drunter setzen müssen und genau, und deswegen, um das halt auch besser abgeben zu können, die Daten, haben sie die Open Database License da umgesetzt. Okay, aber wir gehen jetzt davon aus, OpenStreetMap können wir jetzt irgendwie nicht benutzen, weil wir haben unseren eigenen Datenbestand und das Zusammenführen, das funktioniert nicht so richtig mit der Lizenz. Wie sieht es denn im öffentlichen Bereich aus? Da gibt es auch das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, das heißt BKG. Hier ist die Villa Mumm, die sitzen in Frankfurt und in Leipzig. Das ist quasi so der Teil vom Bund. Grundsätzlich ist das Ganze aber Ländersache. Also es gibt in jedem Bundesland ein Amt für Vermessungswesen. Die sind unterschiedlich organisiert. Es gibt die Landesämter und es gibt auch die Staatsbetriebe. In Sachsen ist ein Staatsbetrieb. Die Aufgaben, Landesvermessung, Liegenschaftskataster, Fortführung. Also wenn eine neue Straße gebaut wird und Bereitstellen der Geobasisdaten, was für uns besonders interessant ist. Ja, also hier sieht man bunt gemischt und jeder macht so sein eigenes. Das hat natürlich nicht so ganz funktioniert. Deswegen haben sie sich in einer Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung zusammengeschlossen, den ADV. Haben auch ein bisschen was mit Geoinformatik gemacht, angefangen mit ALK und ALB, Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbuch. Das war nicht so praktisch, deswegen haben sie das 3A-Modell eingeführt. Also das sind alles relativ fachliche Informationen. Wichtig ist vielleicht ACTIS, das ist amtliche topografische Informationssystem und das liegt im Prinzip in so einer Art XML-Format vor und das bekommt man, wenn man zum Landesamt geht und sagt, ich möchte gern den Bereich Geodaten bekommen und dann kriegt man das auch. Kostet natürlich eine Menge Geld. Deswegen machen es die wenigsten. Ja, und jetzt kommt die Sache, wissen wir es, wie es in Deutschland aussieht. Europa hat eine gemeinsame Währung, also warum nicht auch gemeinsam irgendwas mit Geodaten machen? Das ist 2007 passiert, nennt sich Inspire. Und es ist relativ komplex, weil, wie natürlich jedes Bundesland so sein eigenes machen kann, macht auch jedes Land in Europa sein eigenes Ding und es scheitert da schon am Bezugssystem. Also jedes Land hat sein eigenes Referenzsystem und da kommt dann diese... Koordinaten- und Höhensystem. Also Amsterdamer Pegel und die Italiener benutzten dann irgendeinen Pegel im Mittelmeer. Und dann gab es wirklich schon so eine Sache, dass da eine Brücke zwischen der Schweiz und Deutschland, ja, einer und der andere hat angefangen zu bauen und dann war da eine Lücke dazwischen. Also das passiert wirklich auch in der Praxis. Deswegen hat man ein eigenes Referenzsystem eingeführt und das quasi auch so als Standard etabliert. Ihr müsst das jetzt benutzen. Und weiterhin gibt es Richtlinien, welche Daten müssen veröffentlicht werden, wie müssen sie veröffentlicht werden und Metadaten müssen veröffentlicht werden. Also Daten über Daten, also erstmal nur beschreibende Daten in dem Gedanken, so was habt ihr überhaupt für Daten, ja, um überhaupt eine Ahnung zu kriegen, wie ist der Fledermausbestand in Sachsen. So, man interessiert sich dafür und dann kann man einfach suchen, gibt es da überhaupt Daten dazu oder muss ich jetzt anfangen, das zu erheben? Weil es ist auch ein Riesenproblem, dass teilweise Datenbestände doppelt bestehen und doppelt erhoben werden. Und das ist auch so die Idee davon, diese Redundanz daraus zu bekommen. Und ja, also wir profitieren da zum Beispiel, dass jetzt in Sachsen die Adressdaten als öffentlich zugänglich sind, als in der Schnittstelle, und Flurstückskarten kann man sich jetzt ganz gut angucken. Das ist ein Bestandteil, der jetzt dadurch kommt. Genau. Auf deutscher Ebene ist das durch das Geodatenzugangsgesetz verabschiedet worden und hat der Bund auch, der BKG hat da eine Seite zugemacht, die sieht so aus. Genau, also das ist von Anfang dieses Jahres und da haben sie halt gesagt, so, wir haben das veröffentlicht und dann gibt es eine Open Data Seite dazu und da kann man sich im Prinzip jetzt auch die Daten runterladen. Das sind verschiedene und die Auflösung geht irgendwie bis zu 1 zu 200.000. Es gibt auch eine Schnittstelle, wie man die direkt nutzen kann und man kriegt auch die Rohdaten. Ja, also Geländemodell gibt es und ja, topografische Karten. Unterschiedlich. Aber das ist wirklich neu. An sowas ist man vorher nicht rangekommen. Das gab es einfach nicht. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Steht auf jeden Fall hier irgendwo dabei. Aber die ist relativ offen. Also man kann die schon relativ frei nutzen. Aber da müsste man nochmal genau gucken, die Lizenz dazu. Genau. Weitere Sachen, die dadurch entstanden sind. Das sind die Geoportale, die gab es schon vorher, aber die haben jetzt natürlich eine neue Ausprägung. In Sachsen haben sie zum Beispiel das ganz neu gemacht, seit Juni oder Juli ist das jetzt das neue Portal. Das sieht so aus und ist auch relativ jetzt interessant durch diese ganze Hochwassergeschichte, ist das natürlich eine Informationsquelle. Und da haben sie jetzt auch einen Datensatz veröffentlicht, haben sie eine Sonderbefliegung gemacht und da kann man sich im Prinzip so die Ausmaße von dem Hochwasser angucken. Das Ganze gibt es auf Bundesebene, das nennt sich geoportal.de und da kann man hat man erstmal so eine Basiskarte, die man sich angucken kann und Spezialgebiete. Und dann halt auf europäischer Ebene das Inspire Geoportal. Also hier werden alle Geodaten von allen Mitgliedsländern gesammelt und hier kann man dann wirklich suchen und wenn man sich für den Fledermausbestand interessiert in Portugal oder sonst wo, kann man dann einfach seine Suchbegriffe da einhacken und die Idee ist, dass man dann die Datenquelle findet, wenn es denn eine gibt, und wenn es denn keine gibt, dann kann man diese selber erheben. Und dazu gibt es jetzt auch eine Neuerung, die sieht so aus, das ist noch nicht freigeschalten, das Portal, aber das ist in Entwicklung und das soll alles ein bisschen interaktiver werden und die Informationen sollen noch besser aufbereitet und zugänglich werden. Also wenn ihr Datensätze nutzt, dann nutzt ruhig dieses Inspire Geoportal, also da kann man schon ein paar nützliche Sachen finden. Und das sind nicht nur Geodaten, sondern es sind auch ganz viele statistische Daten, wenn man sich dafür interessiert. Ja, was noch so Spannendes passiert ist, ist das Hamburger Transparenzgesetz. Die Hamburger haben im Prinzip gemerkt, diese Philharmonie ist viel zu teuer geworden und haben versucht, die Verträge einzusehen. Und dann wurde ihnen gesagt, die Verträge sind geheim, kriegt ihr nicht. Und daraufhin haben sie gesagt, da muss irgendwie mehr Transparenz her. Haben ein eigenes Gesetz gemacht, das läuft jetzt schon. Und auf der Basis müssen jetzt Behörden Informationen veröffentlichen, unter anderem auch halt die Geo-Informationen. Von daher ist es relativ interessant. Und dann gibt es ja so daten.hamburg.de, das gibt es auch für Köln, für Berlin, und das ist immer mehr im Kommen. Also dass Städte und Bundesländer so Open Data veröffentlichen. Natürlich die großen Städte eher mehr als so die Bundesländer, die großen Bundesländer wie Sachsen oder Bayern. Aber es ist immer mehr im Kommen und wird gefragt. Ja, also wir haben jetzt unsere Daten gefunden im Geoportal. Wie greifen wir jetzt darauf zu? Also ich kann nochmal so ein Beispiel zeigen. Also wenn wir jetzt so das Sachsen... wo ist das Suchfeld? Egal. Also wir wollen jetzt hier die Sonderbefliegung zum Beispiel, interessieren wir uns dafür. Das sind im Prinzip jetzt die Metadaten, die wir uns anzeigen lassen. Dann gibt es hier so Zugriff und dann gibt es hier so eine relativ lange URL. Und das ist im Prinzip, wie man auf die Geodaten zugreifen kann. Und dafür gibt es spezielle Schnittstellen. Die sind definiert durch das OGC, das Open Geospatial Consortium. Ja, und dann gibt es hier für Rasterdaten, für Vektordaten. Und wie dann die Daten an sich vorliegen. Da GML gibt es KML, das kennt man von Google Earth vielleicht. Und im Endeffekt sieht es dann praktisch aus wie hier. Das ist dann so eine lange URL. Ist ein Beispiel für die Scheune. Machen wir es. Okay, also kann ich dann noch zeigen. Also das ist dann wirklich so die technischen Standards, wie man auf die Daten zugreift. Okay, jetzt lädt es. Und interessant ist dann, genau, also so, das ist eine reine HTTP-Anfrage und dann kann man sich den gewünschten Bereich anzeigen lassen und kriegt ein Bild zurück. Und das ist jetzt eine Dienstleistung vom Landesvermessungsamt Sachsen. Da gibt es verschiedene Luftbilder, das ist einfach jetzt die Farbvariante Orthofoto. Genau. Und wie greife ich jetzt auf die Informationen zu? Da gibt es eine Reihe an kommerzieller Software, aber halt auch freie. Und ja, gibt es Ausprägungen im Desktop-Bereich, Marble, das ist so Google Earth-mäßig. Mobil natürlich, kann man sich dann so die Rohdaten runterladen und dann auch offline navigieren. Web-Frameworks, wenn man sich seine Karten jetzt auf der Website nutzen will, um seinen Laden anzuzeigen oder um irgendwelche Geodaten zu präsentieren. Gibt es Frameworks, Open Layers, Leaflet. Und dann, wenn man ein bisschen mehr sich mit der Materie beschäftigt, gibt es das natürlich dann serverseitig, gibt es da Geosurfer und Programmierungstool, wie man dann aus den Daten noch mehr so ein bisschen rausholen kann und die in seiner eigenen Applikation verwenden kann. Kann ich kurz zeigen. Also Marble, da gibt es für die alten Nokia-Geräte, aber auch für den Desktop. Ja, da kann man sich Mars angucken oder auch ganz normal die Erde und dann OpenStreetMap drunter legen. Leaflet, JavaScript-Bibliothek, also relativ einfach. Definiert seine Karte, definiert seine Layer, also hier OpenStreetMap. Man kann dann hier so Pop-ups reinsetzen und das Ganze kann man dann relativ schön auf seine Website integrieren. Gibt es auch von Open Layers, da gibt es jetzt die Version 3 bald, die kann dann auch so 3D-Sachen wollen sie einführen und da gibt es eine ganze Seite von Examples, also relativ vielfältig die Dokumentation. OSM-End fürs Handy. Also alles auf Basis von OpenStreetMap, Routing, Kartenanzeige. Kann natürlich auch andere Geodaten nutzen. Also ist ja nicht nur an OpenStreetMap gebunden. Und genau, Geotools, also wenn man sich dann mit den Rohdaten wirklich noch mehr machen will, irgendwelche GIS-Funktionalitäten, kann man dann richtig mit GeoTools programmieren. Gibt es gute Dokumentationen und viele Beispiele. Genau. Ja, Fazit. Also es gibt Alternativen zu Google Maps. Man sollte die Vielfalt fördern. Open Data etabliert sich. Es wird so langsam mehr und die Daten kommen. Papierkarten, ganz wichtig, als Erweiterung, die brauchen keinen Strom und die sind relativ krisensicher. Und ja, also Sachen, die man gut benutzen kann, die vielleicht interessant sind, OpenStreetBrowser, da kann man so auf OpenStreetMap-Daten suchen, Cafés, Straßen, also hat relativ großen Funktionsumfang und nicht nur so diese reine Karte. RealMap ist ein schönes Projekt, kann man selber mitmachen, öffentliche Gebäude oder auch Cafés und Läden taggen, wie barrierefrei sind die. Open Route Service, Uni Heidelberg, die haben auf Basis von OpenStreetMap-Daten Routing ermöglicht. Ja, in Mapbox kann man eigene Karten erstellen. UMap kann man so, hat man eine Veranstaltung oder möchte seinen Freunden zeigen, wo sich was befindet, dann kann man so Markierungen setzen. Und jede Woche aufs neue Blog openstreetmap.de, da wird so erzählt, was gibt's so Neues in der ganzen OpenStreetMap-Welt und überhaupt so im Geo-Bereich relativ interessant, gibt's immer Updates, wer sich dafür interessiert. Genau. Fragen? Google Latitude. Kenne ich leider nicht so, aber das war Tracking, genau.
Okay. Es gibt die Konferenz von Latitude Mainz, das heißt ja jetzt anders und es hat ein bisschen andere Funktionen, aber wenn es nur darum geht, schauen, wo war ich denn vor 3 Wochen, nachts um 4, jetzt geht es weiterhin, wo sie halt mal aktivieren. Es gibt auch ein paar Open-Source-Projekte, die ähnlich funktionieren, die implementieren.
Okay, kannst du da was empfehlen?
Müsste ich mal nachschauen.
Okay, aber es gibt da Bewegung drin.
Ja, es gibt zum einen Open-Source-Projekte, zum anderen macht es Google auch weiterhin selber. Das heißt, dieses manuelle Share mit, ich bin jetzt in Kaffee sowieso, das ist halt jetzt ein Google Plus für Warner.
Also deswegen haben sie das, glaube ich, auch abgeschafft, das Latitude, weil sie wollen so mehr konzentrieren. Die wollen ihre Dienste, glaube ich, ein bisschen mehr konsolidieren. Und das soll natürlich alles irgendwie in einem präsentiert werden und nicht mehr so Latitude und Google Plus. Und deswegen werden sie das da sicher irgendwie integrieren. Also es gibt so für Sportbereich, gibt es so ganz gute Apps, wo man dann, wenn man joggen geht, sich irgendwie so die Runden zeigen lassen kann und sich an anderen messen kann und Statistiken. Also da gibt es relativ viel in dem Bereich. Ja, genau. Also da ist dann zum Beispiel die Idee, dass dann gesagt wird, so kannst du Punkte sammeln, wie oft du halt dann Sport machst und kannst dich dann halt mit deinen Kollegen messen zum Beispiel. Also das wäre so eine Applikation. Also da gibt es relativ viel. Aber so was Genaues, den Namen kann ich da jetzt leider nicht nennen. Aber ich glaube, da muss man nur im App Store irgendwie den richtigen Suchbegriff eingeben und dann.
Das ist Frage, was die Frage ist, was ist der richtige
Suchbegriff? Ja. Okay, aber ich kann dann nochmal recherchieren, wenn ich das interessiert. Okay.
Ja, was an freien Daten noch extrem interessant ist, ist die Sachen, was die NASA alles mögliche so hat, also gerade so Höhen-Sachen.
Das sind die SRTM-Daten.
Die Luftbilder, also die Landsat-Satellitenbilder sind, glaube ich, auch.
Die sind auch offen. Also es gibt da von der NASA ein Projekt WorldWind, heißt es, glaube ich. Also die haben auch direkt so ein Fio dafür entwickelt. Der ist auch Open Source und da gibt es auch eine Entwicklungsumgebung.
Das ist ziemlich schlecht.
Und ja, aber da kann man halt mit den Daten so rumspielen. Aber da kommt demnächst da auch neue Datensätze und zwar gibt es eine Mission, die nennt sich TerraSAR.
Ja, aber ich glaube, die ist nicht offen.
Die sind nicht komplett offen, aber die wollen ein globales Höhenmodell veröffentlichen, 15x15 Meter.
Oh!
Und das wird kommen und die sind wesentlich genauer als die SRTM-Daten. Auch in Bereichen, wo die SRTM schlechte oder ungenaue Datenabdeckung haben, wird das ein relativ genaues Modell da geben. Und man kann die natürlich dann auch kaufen. Also da, die wird es noch genauer geben, aber dann natürlich gegen Geld, genau. Ja. Aber das, da kommt auf jeden Fall was, genau. Ja.
Ja, und ist denn da die Macht des Faktischen schon wieder durchgetreten, indem dann alle nur Google Maps kennen und dann auch Google Maps benutzen oder dann eben zu Google Plus gehen? Oder gibt es da jetzt im Zuge der jüngsten Enthüllungen dann eben doch eine Bewegung zu öffentlichen Daten?
Also ich glaube halt, viele sind sich so nicht bewusst, was da alles so an Daten an Google abtreten. Aber also es gibt viele Apps halt so, ne, im Sportbereich oder auch zu so Navigationszwecken, die Erweiterungen anbieten und die weitere Dienste anbieten, die Google jetzt nicht so bieten kann. Deswegen gibt es da schon eine relativ große Vielfalt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der OpenStreetMap-Gründer, war bei Bing und ist jetzt erst irgendwie diesen Monat gewechselt zu Telnav heißen die und die bieten dann auch eine App zum Navigieren an. Mal kurz gucken. Telnav heißen die, glaube ich, sitzen in den USA. Und da ist im Prinzip das basiert, die haben eine App, das basiert auf OpenStreetMap mit und die Idee ist so wie bei wie bei Waze quasi, dass man so selber seine Daten so ein bisschen mit reinpiped.
Ja, meinst du denn, dass der Umzug zu offenen Daten dann mehr getrieben ist, weil diese OpenStreetMap oder die anderen Karten genauer sind als Google, weil die als kommerzieller Anbieter nicht hinterherkommen? Oder ist es am Ende getrieben, weil dann die Angst da ist, hier?
Ist wahrscheinlich eher so, dass freie Daten benutzt werden, weil sie nichts kosten. Also Google Maps hat irgendwann angefangen, da Geld zu nehmen, dass man ja, Google Maps irgendwie benutzen kann in eigenen Applikationen. Und dann damit fing das an, dass viel mehr OpenStreetMap halt auch kommerziell benutzt wurde. Aber ich glaube, das interessiert sonst keinen, dass Daten gesammelt werden. Das ist, glaube ich, nicht so der Faktor, dass Leute was anderes
nutzen. Ja, also das war irgendwie vor einem Jahr oder so, hat Google gesagt halt, also wenn man die Google JavaScript API nutzen will, braucht man so einen API-Key, da muss man sich registrieren. Das haben alle fein gemacht und dann haben sie irgendwann gesagt, ab so und so viel Zugriffen pro Tag auf deine Website mit dem Key kostet es dann Geld. Und das hat halt relativ viele Plattformen betroffen und da gab es dann auch so ein Projekt, kommt zu OpenStreetMap und ist quasi so um die Plattform gepoolt worden, dass man da migriert und das. Ja, es war teilweise erfolgreich, also es gibt große Dienste, die sind da umgezogen, aber es gibt natürlich auch andere, die sagen so, wir wollen jetzt unsere Nutzer nicht vor den Kopf stoßen, weil jetzt die Karte irgendwie anders aussieht und dann bezahlen wir das lieber den Preis.
Also zur Verwendung von offenen Daten oder offenen Applikationen, ich kann es jetzt aus dem mobilen Bereich zum Beispiel sagen, dass man da merkt, dass zum Beispiel Applikationen, die auf OpenStreetMap basieren, häufig diese Offline-Funktionalitäten noch haben. Mhm. Und dann nehmen es die Leute und verwenden es dafür, weil ihre Google Maps-Applikation oder Apple Maps-Applikation eben diese Funktionalität nicht hatten. Wenn sie ins Ausland fahren und irgendwie navigieren wollen, funktioniert die App nicht mehr. Mhm. Und dann hat häufig die OpenStreetMap-Applikation den Vorzug. Mhm. Oder, also gibt es ja einige.
Also die haben da jetzt ihre App wohl auch aufgebaut. Also man kann so Stadtteile dann auswählen und es wird dann runtergeladen. Aber es ist halt relativ begrenzt noch möglich. Also da wird dann teilweise schon gesagt, so der Bereich ist zu groß, den kannst du nicht runterladen. Also so ein ganzes Land, ne, wenn wir jetzt durch Italien reisen, so ein ganzes Land mit mit Google Maps sich anzugucken, das geht zum Beispiel nicht. Und da suchen sich dann die Leute Alternativen.
Also da gibt es im mobilen Segment eben diese Firma Scopla, die da sehr viel pusht und eben auch die Möglichkeit gibt, auch ganze Länder runterzuladen oder zum Also das ist sehr praktisch.
Wenn ihr für OSM-Daten dann.
Ja, genau. Aber da gibt es viele Softwareboden mittlerweile, die sowas machen.
Genau, Scout Navigator nennt sich das. Also da ist jetzt
Steve Coast hingewechselt.
Das ist so ein bisschen sowas wie Waze, nur nicht nur für Autofahrer, sondern für mehr oder wie?
Da, ich glaube, das ist schon primär für Autofahrer, aber die Idee dahinter ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, dieselbe. So ein bisschen mehr Feedback von den Nutzern mit reinzubringen, auch mit dem Hintergrund, dass nicht jeder ein Editor ist von OpenStreetMap oder das kann. Das ist der Blog und da gibt es im Prinzip jetzt auch so ein Video von Telna, nennt sich die Firma. Und die bieten zwei Apps, glaube ich, an. Ist auf jeden Fall, kann man sich angucken. Wobei man muss halt, viele Apps, das sind dann wieder Closed Source. Also man weiß dann auch, die nutzen teilweise OpenStreetMap, aber man weiß dann nicht, so fängt dann halt wieder an, welche Daten sammeln die, in welchem Umfang, wo landen die.
Ja, also dass jemand irgendwie OpenStreetMap benutzt, heißt ja nicht, dass er trotzdem nicht eigene Daten sammelt und so weiter. Genau. Was man vielleicht auch beachten muss, ist, dass wenn man selber halt auch mappt, dann so gewisse Sachen über sein eigenes, also wenn ich jetzt irgendwie in einer Stadt ganz viel Sachen in OpenStreetMap hinzufüge, liegt dann schon nahe, dass ich, was weiß ich, da wohne oder da arbeite oder sehr oft auf jeden Fall da bin. Also immer wenn ich irgendwie Daten sammle, fallen auch Daten über mich selber an.
Einfach. Also ich habe nochmal so zum Abschluss vielleicht Interesse halt in diese Facebook Home AGB reingeguckt und da steht dann zum Beispiel, mit den Geodaten machen wir so ein bisschen was und dann wie lange sie die behalten. Stand dann, glaube ich, diese Daten nur so lange, wie sie uns nützen. Also, ne? Das ist so, also für immer, so solange es Facebook gibt wahrscheinlich. Also deswegen, ja, nutzt die Apps und nutzt auch die Routing-Möglichkeiten und alles, was es euch bietet, aber achtet auch darauf, dass ihr zusätzlich zu euren Informationen noch eure Geoposition hinzufügt und dass private Unternehmen wissen, wo man sich befindet und ja, wie das Bewegungsprofil ist, ist schon relativ privat, denke ich. Genau. Gut, danke.